Du, Sebastian?
Ja, Tita?
Ich habe da jetzt gerade eine Jobausschreibung gesehen, das ist der Wahnsinn. Rate mal, was das für ein Beruf sein könnte. Ja? Pass auf, Anforderungen, körperliche und geistige Belastungen.
Polarforscher.
Ja, fast, fast. Ein bisschen mehr hands-on.
Okay, Fußballtrainer.
Nein, pass auf, noch ein Tipp. Die Berufsgruppe ist auch mit ständigem Personalmangel konfrontiert und die, die den Beruf machen, müssen immer wieder einspringen.
Okay, Kindergartenpädagoginnen.
Nicht schlecht, ja. Pass auf, dazu kommt noch ein unfassbarer emotionaler Druck und...
Na eben.
Ja, und man muss auch teilweise von alten Männern sich komische Sprüche unterhalb der Gürtellinie anhören.
Also doch Fußballtrainer.
Sebastian, Medmedia ist der führende und größte Medizinverlag in Österreich. Die Person arbeitet natürlich im Gesundheitswesen.
Naja gut, das schränkt die Sache jetzt nicht wirklich ein, aber ja, der Klassiker wäre halt die Pflege.
Ja, genau, ja, wir suchen eine Person aus dem Pflegebereich, richtig. Und nicht nur irgendeine Person, sondern den Leiter der AHOP, der Arbeitsgemeinschaft hämatologischer und onkologischer Pflegepersonen in Österreich.
Ah, wir haben den Harald Dietzer zu Gast. Na dann, lieber Harald,
zur Visite bitte.
Sehr gerne. Hallo ihr beiden, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Schön, wir freuen uns auch.
Und ich bin schon ganz gespannt auf die Visite.
Ja, Harald, wir beide kennen dich ja schon, aber möchtest du dich auch unserem Publikum kurz selbst vorstellen?
Na klar. Also ich bin eine Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Ich bin ganz genau beruflich auf einer onkologischen Tagesklinik als Stationsleiter tätig. Und das mache ich so Montag bis Freitag. Solange ich dort gebraucht werde oder solange ich zumindest denke, dass ich dort gebraucht werde. Und ihr sucht ja auch den Leiter der AHOP, so ist es so schön benannt worden. Ja, das mache ich auch. Das mache ich dann, wenn ich auf der onkologischen Tagesklinik meinen Job beendet habe. Dann geht der los.
Die Pflege wird traditionell ja eher so als weiblich konnotierter Berufszweig gesehen. Woher kommt dieses Bild der Krankenschwester? Trifft es heute noch zu?
Das ist eine lustige Frage, die wir selber immer wieder mal diskutieren oder wo ich immer wieder mal drüber stolper und dann auch in meinem Freundeskreis so höre, ja, Krankenschwester, die gibt es ja gar nicht mehr. Das passiert mir immer dann, wenn ich mich selber noch verplapper und da nicht die Krankenpflegerin oder den Krankenpfleger anspreche. Und dann heißt es immer, nein, nein, das heißt doch jetzt ganz anders und wieso sagst du denn selbst noch so? Also ich glaube, die Krankenschwester ist wirklich ein Teil, den es heute nicht mehr so gibt, aber ein ganz wichtiger Teil in unserer Geschichte oder wenn man sich so den Pflegeberuf geschichtlich ein bisschen anschauen möchte, dann war da einfach so dieses Fürsorgliche und Umsorgende ein Teil der geistlichen Schwestern, oder? Das haben die einfach früher gemacht und so ist der Pflegeberuf mehr den geistlichen Schwestern zugeschrieben worden oder dort entstanden, bis man dann irgendwann bemerkt hat, naja, man sollte da irgendwie auch weltliche Menschen hereinholen und dann hat man begonnen, da die Ordensausbildungen und so weiter auch zu öffnen, zwar unter ganz strengen Regeln und Vorschriften, also das weiß ich aber alles nur so Zählungen, die ja Schwestern durften früher auch das Schwesternheim nicht verlassen und wenn sie es verlassen haben, dann nur in einer speziellen Tracht, also es, ja, ich glaube, da kriegt man eher so ein bisschen ein Bild, wie das früher gelaufen ist. So ist es heute nicht mehr, bei weitem nicht mehr. Aber ja, und deshalb hat man sich eben so geschichtlich auch dann dazu entschieden, da nicht mehr die Schwester zu beschäftigen, sondern auch den Pfleger zum Beispiel. Der ganz früher auch nicht der Pfleger war, sondern der Wärter. Also man hat uns Männern auch noch gar nicht gleich zugetraut, dass wir auch umsorgen können, dass wir auch behutsam sein können, dass wir versorgen können, pflegen können. Ne? Alles erst gekommen.
Ist es mit dir gekommen oder gab es da schon frühere Role Models für dich?
Ah, da gab es schon frühere. Das war vor meiner Zeit, glücklicherweise. Vorwiegend trotzdem Frauen, aber wir haben uns ja viel abgeschaut sozusagen. Ja.
Und wie hast du diesen Gender Gap erlebt, wie du in den Beruf eingestiegen bist?
Ja, der war auf jeden Fall da und der war auch spürbar. Also wie ich in den Beruf eingestiegen bin, das war eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich bin da so übers Krankenhausgelände spaziert und dann habe ich da gesehen, aha, Tag der offenen Tür in der Krankenpflegeschule. Und ich habe mir gedacht, aha, das ist aber spannend. Ich wusste gar nicht, was das ist oder so genau, was das ist. Eigentlich wollte ich zu den Physiotherapeuten, die waren ein Haus weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du schaust halt mal in die Krankenpflegeschule auch hinein. Und dann waren da war ein Gewurl sondergleichen und ganz viele tolle Fachbereiche sind da vorgestellt worden. Der OP zum Beispiel, der ist mal ganz stark in Erinnerung geblieben, weil natürlich ja, grün und viel Werkzeug und viel, na, das hat mich sehr angesprochen. Na und so bin ich da hinein. Also ich habe eigentlich mehr das Technische schon gleich einmal wahrgenommen, als der, dass es eigentlich ein weiblich dominierter Beruf ist. Hat mich dann gar nicht so gestört, muss ich sagen. Also warum auch? War ganz nett.
Ist das dann auch so ein bisschen Hahn im Korbe? Oder?
Das war manchmal gar kein Fehler. Das ist schon richtig. Ich war allerdings gar nicht der einzige Hahn damals. Also wir waren ein paar Hähne in diesem Stall, wenn man so will. Ja, genau. Ja, so fühlt es sich ein bisschen an.
Gut, dann kommen wir von den beruflichen Anfängen in die Gegenwart. Kannst du einen ganz typischen Arbeitstag beschreiben?
Ja klar, also als Stationsleitung auf einer onkologischen Tagesklinik mag man es nicht glauben, aber mein Tag fängt auch schon sehr früh an. Also ich bin meistens schon so um 6.30 Uhr auf der Station und da ist sonst glücklicherweise noch niemand da. Also so eine Tagesklinik öffnet erst ein bisschen später. Aber ich genieße es fast immer ein bisschen da so der Erste zu sein und quasi die Station aufzusperren, alle Lichter aufzudrehen, alle Geräte einzuschalten, Teewasser zu kochen, also so ein bisschen was Pflegerisches ist da für mich auch immer noch dabei. Die Kaffeemaschine zu aktivieren, also das ist ja was ultimativ Wichtiges und auch einen Funktionscheck zu machen. Also früher, wie ich auf einer Intensivstation gearbeitet habe, da war der Funktionscheck von den Geräten weit wichtiger, aber umso wichtiger die Kaffeemaschine. Also die muss funktionieren, nicht, dass da eine Kollegin oder ein Kollege dann am Trockenen sitzen bleibt, weil es gibt keinen Kaffee. Also abgekürzt, das ist natürlich innerhalb von 10 Minuten erledigt, sind das aber sehr wichtige Tätigkeiten, für die ich mir aber auch sehr gerne Zeit nehme. Dann gehört es natürlich ein bisschen dazu zu schauen, okay, was muss organisatorisch geregelt werden. Als Stationsleitung bin ich ja für den Personaleinsatz auf der Tagesklinik verantwortlich. Das heißt, ich schaue mir mal an, welches Personal kommt in den Dienst, wie viele Pflegepersonen habe ich heute im Dienst, wie viele Patientinnen und Patienten sind zu erwarten und ja, auch schon so ein Stück weit zu schauen, was kommt da heute ungefähr auf uns zu, was kann da heute so alles passieren, was steht auf unserem Programm und so diese Dinge. Und im besten Fall stelle ich auch fest, es sind alle da, wir haben genügend Pflegepersonal für die zu erwartende Menge an Patientinnen und Patienten, dann ist der Tag allerdings schon fast, ja, ich will nicht sagen gelaufen, weil da passiert dann noch viel, aber dann ist mein Start sozusagen schon einmal richtig gut.
Du spielst so anders, wenn der beste Fall nicht der tagtägliche Fall wäre.
Leider nicht. Also eben, wir sind ja immer noch alle Menschen und keine Kaffeemaschine, die ich aktivieren kann und checken und gegebenenfalls reparieren kann, sondern da kommt es natürlich auch mal dazu, dass es zu einem Personalausfall kommt, dass entschieden werden muss, gut, wir müssen kompensieren, wir müssen einen Ersatz suchen und das startet dann natürlich schon sehr früh. Ja? Also da bin ich dann meistens schon gegen 7 Uhr damit beschäftigt, mal behutsam und ganz vorsichtig die Personen anzurufen oder zu kontaktieren, die frei haben und einfach zu schauen, ob jemand in den Dienst einspringen kann. Es ist jetzt glücklicherweise nicht jeden Tag so. Der heutige war zum Beispiel ein Prachttag. Niemand hat sich krank gemeldet, alle waren da, genügend Personen, alle Patientinnen konnten gut betreut werden. Perfekt.
Ja, toll.
Genau, aber es gibt auch andere Tage, ja.
Und bei diesen Tagen, was sind da so die größten Herausforderungen für dich?
Ich denke, die größte Herausforderung an diesen Tagen ist die, dass ich an mich selbst den Anspruch habe, möglichst gerecht und gleich verteilt vorzugehen. Die Kapazitäten von den Personen, die sozusagen in den Dienst einspringen können, die ist sehr begrenzt. Und ich möchte nicht immer wieder die gleiche Person fragen, ob sie in den Dienst einspringen kann, sondern habe einfach den Anspruch, das möglichst gleich zu verteilen, dass da nicht jeder immer in den sauren Apfel beißen muss oder zum Handkuss kommt oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, sondern ja, dass es sich halbwegs gleich verteilt Die größte Hoffnung, die ich dabei habe, ist, dass ich immer ein "Ja klar, ich komme" als Antwort bekomme. Aber es kann natürlich auch mal passieren, dass da ein "Nein, leider nicht" oder "Nein, ich habe einen Termin" sind ja auch keine Ausreden jetzt in dem Sinn, sondern das sind alles ganz plausible Gründe, warum die Personen halt einfach nicht in den Dienst kommen können. Und dann hoffe ich immer, dass meine Verzweiflung nicht zu sehr ansteigen muss, sondern dass es da auch immer noch wen gibt. Und glücklicherweise gibt es auch meistens eine Lösung. Aber man muss geduldig sein. Und ich würde sagen, Geduld ist auch so eine Herausforderung, die da eine Rolle spielt. Und ich übe mich in Geduld, nicht immer gelingt's.
Ja, in den Medien tauchen ja immer wieder einzelne, sehr seltene Fälle auf, in denen Pflegepersonen schwere Vergehen gegenüber Patientinnen angelastet werden.
Ja.
Wie erlebst du solche Meldungen und welche Auswirkungen haben sie deiner Meinung nach auf das Vertrauen in euren Berufsstand?
Also ich selbst bin, wenn ich solche Nachrichten lese oder davon höre, schockiert. Und es tun sich in mir ganz viele Fragezeichen auf. Fragezeichen nämlich deshalb, weil ich mir auf der einen Seite denke, was hat zu diesen Fehlern oder zu diesen Anschuldigungen geführt? Warum sind die da? Warum wurden die so dargestellt auf die Art und Weise? Also es ist ja meistens eine sehr aufgeschaukelte Darstellung und auch eine sehr, für meine Begriffe, sehr eingeschränkte Darstellung auch, oder? Also ich stelle mir die Frage, was ist da passiert und warum ist es passiert? Und auch manchmal, ist es wirklich ein Fehler, der da passiert ist, oder ist es nur falsch ausgelegt? Das ist jetzt die Mediensicht. Mir ist Sicherheit im Pflegeberuf wichtig. Mir ist auch Patientinnen und Patientensicherheit extrem wichtig. Und gerade deshalb kann ich es vielleicht oftmals noch weniger nachvollziehen und glaube, dass es gar nicht auf die Person zurückzuführen ist, sondern in ganz vielen Fällen sind es organisatorische Gründe, warum es zu Fehlern kommt. Das ist meine Erfahrung. Ja, das sind oftmals auch ganz, ganz technische Gründe dafür, warum es irgendwo zu einem Fehler kommt, der dann auftaucht, der offiziell wird, der bekannt gegeben wird.
Du meinst auch, dass sozusagen relativ schnell der Stab gebrochen wird über jemanden, der quasi verdächtigt wird oder wo man zumindest Verdachtsmomente hat, wo die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ich finde es ein bisschen eine schwierige Situation, weil natürlich sagt man dann, ja, ein Reflex ist sozusagen gleich mal Richtung bekannte Fälle zu schielen, wie, weiß nicht, Lines in den 90ern oder so.
Genau.
Oder gleichzeitig auch sicher allgemein berechtigte Kritik am System, an strukturellen Defiziten, die dann plötzlich wieder schlagen wird. Wo man dann bei diesen Fällen vielleicht dann doch drauf kommt, dass es jetzt nicht eine verrückte Einzeltäterin gehen muss, sondern dass es ein gewisses Struktur- und Systemversagen gibt. Vielleicht, was diese Fälle so dramatisch macht, ist, dass man das Krankenhaus oder den medizinischen Bereich mit Pflege, mit Umsorgung verbindet. Und da ist dann die Vorstellung, dass jemand dem Patienten Schaden zufügt. Für manche Leute so ein gravierender Widerspruch zu dem, was es eigentlich dort sein sollte.
Ja, das glaube ich auch. Und um nochmal eine Frage anzuknüpfen, welche Befürchtungen hängen damit zusammen? Naja, also weil du jetzt Lines angesprochen hast, das hatte ja eine unglaubliche Konsequenz, aber nicht nur für den Pflegeberuf, sondern damals auch für den ärztlichen Beruf, weil ganz viel von dem, was Pflegepersonen eigentlich zum damaligen Zeitpunkt getan haben, das entspricht ungefähr dem, heute sind wir ein Stück weiter, aber was die Kompetenzen vom Pflegepersonal seit der vorletzten Gesetzesreform, also was die da gemacht haben, das wurde ja damals alles eingestellt. Dann ist das Gesetz eigentlich erst entstanden. Und das wurde so herunterreguliert, dass Pflegepersonen im Grunde genommen auch kaum etwas durften. Und viele Jahre später hat das wieder zu einem Umdenken geführt, wo man gesagt hat, okay, wo man gesagt hat, vielleicht müssen wir da doch nochmal drüber nachdenken. Vielleicht sollten wir dem Pflegepersonal wieder mehr Kompetenzen zuschreiben. Also es war im ersten, glaube ich, eine Konsequenz, die wichtig war für uns, weil dadurch ist unser Berufsgesetz entstanden. Also ein ganz genaues Berufsgesetz entstanden. Und ein Berufsgesetz ist ja nicht nur eine Vorgabe, sondern es bietet uns ja auch einen gewissen Schutz und einen Rahmen, in dem wir tätig sind. Und das finde ich wichtig.
Ich hoffe, es ist jetzt irgendwie rübergekommen.
Dass ja, nein, da könnte man auch lang reden. Ich meine, die Anlassgesetzgebung, mein Hund.
Ja.
Ich habe als Student ja auch noch, da war gerade der Umbruch, wie ich im KPJ war, da hat langsam die Pflege wieder Dinge übernommen, die früher war, Blutabnahmen, Lymphflohen, EKG schreiben. Also alles, was früher dann die Turnusärzte insbesondere gemacht haben und dann wir KPJ-Studenten. Bei uns war genau diese und war große Streitigkeiten, ja, gut. Das ist ein riesen eigenes Thema eigentlich. Ja.
Voll, aber extrem wichtig. Und ja. Ich finde solche Fehler oder was auch immer da damals passiert ist, das lasst uns schon alle im Beruf, also egal ob jetzt Arzt oder Pfleger, das lasst uns alle ein bisschen hinhören und hinschauen und rüttelt uns hoffentlich auch so ein Stück weit wieder wach.
Das sind jetzt natürlich so ein bisschen die Schattenseiten vom Pflegeberuf, die wir da angekratzt haben. Aber was eigentlich wesentlich wichtiger ist, was motiviert dich an deinem Beruf? Was bereitet dir Freude? Wo ist das Licht quasi?
Das ist auch immer eine sehr gute Frage. Also ich denke, es ist mir immer noch das Wichtigste oder das Schönste oder das Motivierendste am Pflegeberuf. Natürlich, ich bin jetzt in einer leitenden Funktion und ich habe nicht mehr den direkten Patientinnen- und Patientenkontakt. Aber dennoch bin ich in dem System und ich arbeite in dem System und ich habe natürlich jetzt auf ein bisschen einer anderen Ebene damit zu tun. In meinem Fall Menschen mit einer onkologischen Erkrankung, die für die meisten oder viele einfach lebenserschütternd ist, dafür zu sorgen, dass sie eine herausfordernde Zeit gut bewältigen können. Und damit sie diese herausfordernde Zeit gut bewältigen können, habe ich die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich motivierte Kolleginnen und Kollegen an der Seite habe, die sich freuen, die engagiert sind, die Ideen haben, dann kann ich mit ihnen arbeiten und mit ihnen diese Rahmenbedingungen gestalten. Und solange ich spüre, ich kann gestalten, dann bin ich motiviert. Dann ist das echt eine schöne Sache. Und vor allem zu sehen, okay, die Tage, also unsere Tage sind ganz unterschiedlich. Der Montag ist so, der Dienstag so, Mittwoch so, Freitag manchmal ein Chaostag. Manchmal ist Freitag ein wunderbar angenehmer Tag, wo wir dann am Ende dieser Woche sagen, wow, echt gut gelaufen dafür, was wir alles machen mussten oder geschafft haben. Wirklich genial. Und es spürt sich dann auch, wenn es noch so anstrengend ist, fühlt sich das so energetisierend an. Also natürlich, es ist immer anstrengend, es ist auch mühsam zwischendurch. Es gibt auch viele schöne Momente, man mag es nicht glauben, aber Menschen kommen sogar an ihren Geburtstagen zu uns und machen eine chemotherapeutische Behandlung. Dann feiern wir halt auch mal eine Viertelstunde Geburtstag mit ihnen. Ich glaube, es geht ganz viel, ihr schmunzelt jetzt schon, weil ihr habt es erkannt, es geht darum, Momente und Möglichkeiten und Situationen zu gestalten. Und das Gestalten, das macht mir Freude, das macht mir Spaß. Und das ist das, was mich jeden Tag motiviert, eigentlich wieder hinzugehen.
Bleiben wir beim Gestalten. Gehört für dich die Arbeit in der AHOP auch zu den Lichtseiten, zu den freudigen Seiten des Alltags?
Oh ja, um ehrlich zu sein, wüsste ich gar nicht, was ich ohne AHOP eigentlich täte. Auch das war eigentlich ein purer Zufall, warum ich da in diese Gruppe hineingekommen bin. Das war mein damaliger Chef. Damals habe ich noch auf der Intensivstation gearbeitet, der gesagt hat, komm Harald, da gibt es eben diese Gruppe und die machen eine Kongresstagung und geh da doch einmal hin und stell vor, was du so machst. Also damals hat sich das schon herauskristallisiert. Onkologische Intensivpflege und Anführungszeichen muss man das setzen. Was heißt das schon? Und ich habe mir auch gedacht, oh, was heißt das schon? Aber wurscht, ich schaue dort mal hin. Und dann habe ich dort Leute kennengelernt, die einfach extrem genial sind und nicht nur Pflegepersonen, sondern auch Ärztinnen und Ärzte, die engagiert sind, die sich gefreut haben. Ja, mit denen Austausch auf allen Ebenen, also egal ob fachlich oder auch privat oder dann am Ende des Kongresstages, es war einfach immer fein. Und da habe ich mir dann gedacht, na, coole Gruppe, könnte ich mir gut vorstellen, mich dort aufzuhalten und zack, war ich schon gefangen sozusagen. Also da habe ich, glaube ich, nur einen Satz dazu gesagt und der damalige Vorsteller hat da gesagt, okay, passt, du bist schon engagiert. Ja. So wie es halt ist, es ist ein Verein und der Verein funktioniert halt einfach nur durch Personen, die sich darin engagieren. Und dann habe ich das Engagement immer mehr kennen und lieben gelernt. Es sind natürlich unglaublich viele Aufgaben dazugekommen, mit denen ich damals nie gerechnet hätte. Aber ja, dank einem wirklich großartigen Team und Menschen, die da ähnlich oder genauso denken wie ich, gelingt uns das. Und ich glaube, im Pflegeberuf ist es wichtig, ein Netzwerk zu haben. Und dieses Netzwerk nennt sich in meinem Fall halt AHOP. Und vor allem in dem Netzwerk Leute zu haben, von denen man dann weiß, ja, die denken wie ich, die handeln wie ich. Ich bin da nicht alleine und nicht der Einzige, sondern da gibt es viele Hunderte mehr. Und nicht nur in Österreich, sondern weltweit, muss man sagen. Also ich war dann eine Zeit lang auch auf europäischer Ebene tätig. Da lernt man dann erst, aha, okay, das ist natürlich auch in ganz Europa so oder in allen europäischen Ländern so. Da kann man sich dann auch noch mehr engagieren, wenn man so will. Also es hat Monate gegeben, da bin ich jedes Wochenende irgendwo anders hingeflogen. Auch cool, ja. Also ich meine, das ist ein ganz anderer Aspekt im Pflegeberuf. Wer fliegt schon jedes Wochenende zu irgendeiner anderen Arbeitsgruppensitzung oder Kongress oder sonst irgendwas? Aber es war halt damals auch wichtig. Es war nicht nur wichtig für mich, es war vor allem wichtig für Österreich, weil wir so dieses Berufsbild der onkologischen Pflege immer mehr schärfen konnten und auch mitgestalten konnten. Und da sind wir wieder beim Gestalten. Das Gestalten ist auch in der Gruppe möglich und deshalb ist es einfach so genial und macht Spaß.
Und wenn ich jetzt wissen will, was die AHOP so macht, wie finde ich das heraus? Wie zeigt sie eure Aktivitäten nach außen?
Da gibt es mal, also erstens eine ganz tolle Fachzeitschrift, die wir ja zweimal im Jahr herausgeben. Und für die, die lieber elektronisch unterwegs sind, da haben wir eine Website und dann haben wir verschiedene Social-Media-Kanäle, wie unseren Instagram-Kanal zum Beispiel. Und da kann man natürlich ganz gut mitgehen und uns mitverfolgen, was wir da so treiben und so machen.
Ja, ich habe gesehen, ihr habt über 1000 Pflegepersonen als Mitglieder bereits.
Ja.
Gewaltig, wenn man sich überlegt. Ihr seid ja doch spezialisiert.
Ja, voll. Ganz genau. Das hat mich auch echt erstaunt. Also wie ich damals, das ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her, dass ich zu der Gruppe dazugekommen bin, da waren wir so, ich glaube, meine Registrierungsnummer war 400 irgendwas und jetzt sind wir eben bei viel über 1000 mittlerweile und ich glaube, das hat, also erstens der Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern, denen haben wir das zu verdanken, weil die sind halt einfach vor Ort und die sind vor Ort präsent und sind da ganz nah an den verschiedenen Häusern und Institutionen dran. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat das aber auch mit der Art und Weise unseres Networkings zu tun. Mich freut es immer, weil wir mit unserer Arbeit ja nicht nur zeigen, was oder wo wir was tun, sondern auch wie wir etwas tun und wie wir gestalten, wie wir Fortbildungen anbieten. Und ich glaube, was uns da einfach auszeichnet oder was uns sicher auch ein Stück weit hervorhebt als Gruppe, ist diese starke, spürbare Multiprofessionalität. Also alleine geht sowieso gar nichts. Und wenn ich jetzt zurückschaue, von heute an, würde ich sagen, das Hilfreichste war, sich nie vor anderen zu verschließen, sondern immer zu öffnen und zu sagen, okay, ich brauche alle im Boot, weil alleine rudern, das geht einfach nicht.
Gut, kommen wir zu unserer allseits beliebten Schnellraterunde, beziehungsweise eigentlich ist es ja eine Schnellantwortrunde.
Okay.
Lieber Harald, ich werde dir ein paar Begriffe in den Raum werfen und du schaust, was spontan aus dir rauskommt, okay? Bist du ready?
Yes, ich bin ready.
Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Humor in der Pflege, Pflicht oder Kür?
Pflicht.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Vor der Arbeit.
Nachtdienst oder Tagdienst?
Ist immer noch der Nachtdienst.
Okay, spannend.
Obwohl ich ganz viel Tagdienst mache.
Für dich die beste Serie rund ums Thema Pflege?
Ich glaube, es ist immer noch Emergency Room.
Und wenn du mal wirklich abschalten willst, wie geht das?
Also wenn ich so richtig abschalten will, dann muss ich auf den Berg hinauf. Da führt kein Weg daran vorbei.
Okay.
Es ist für mich die Natur und der Berg, auf einen Berg hinaufsteigen, das ist Ruhe und Abschalten.
Schön. Nutzt du ChatGPT privat?
Ja.
Nutzt du ChatGPT beruflich?
Ja.
3 Gegenstände, ohne die du nicht mehr leben kannst.
Mein Kaffeehäferl. Mittlerweile auch meine Brille, blöderweise. Aber es ist so.
Ja.
Und ich muss es trotzdem sagen, obwohl ich es total ungern tue, aber das Smartphone ist einfach mein ständiger Begleiter.
Ja. Sehr ehrlich, so ist das natürlich, ja.
Ja, es ist so.
Eine Erkenntnis, die du gern schon viel früher gehabt hättest?
Wie wichtig es ist, seinen persönlichen Freiraum zu haben und nicht immer alles geben zu müssen.
Wow, schön.
Schön, cool.
Ja, vielen Dank, Harald. Wir kommen noch in eine andere lustige Rubrik, nämlich in die Rubrik Kurioses und Persönliches.
Okay.
Vielleicht kannst du dich noch erinnern, was war für dich der ungewöhnlichste oder kurioseste Satz, den dir je ein Patient oder eine Patientin gesagt hat?
Ich habe einen, aber ich fürchte, den kann ich nicht sagen. Also es war eine Situation und da steckt der Satz drin, aber ich versuche mich kurz zu halten. Erstes Praktikum als Krankenpflegeschüler auf einer Reha-Station. Patientin läutet, ich nehme den Glockenruf entgegen und sage hinein, ja bitte. Und sie sagt, Strobel, ich muss gacken.
Sehr nah am Leben, das ist schön.
Ich war entsetzt. Und irgendwie überwältigt gleichzeitig und ja, würde ich trotzdem sagen, irgendwie fällt für mich in die Rubrik kurios. Habe ich nie wieder so gehört.
Ich habe noch eine schwierige Sache und zwar, stell dir vor, du findest zwischen Nierentasse und latexfreien Handschuhen eine Wunderlampe, die auch funktioniert. Du hast doch aus Zeitgründen nur einen Wunsch frei und er muss die Pflege betreffen. Was wäre dein Wunsch? Also es geht so ein bisschen Pflegestruktur, was könnte man wirklich verbessern? Du hast die Allmacht. Es gibt keine Länder, es gibt keine Ärztekammer, es gibt keine privaten Interessenslagen, es gibt einfach nur dich und die Allmacht.
Das ist super, dann würde ich die einfach voll schamlos ausnützen und sagen, ich wünsche mir für jede Pflegeperson dieser Erde, dass sie jeden Tag ihren Job so machen kann, wie sie es gerne in ihren Vorstellungen machen würde.
Das ist sehr schön.
Wow. Das hat eine Größe. Toll.
Schon, gell?
Ja, schön. Harald, dann vielen Dank für deine vielen Einblicke und die ehrlichen Antworten.
Sehr, sehr gerne.
Ja, danke Harald und danke auch allen, die zugehört haben. Klicken Sie auf medmedia.at oder die Streaming-Plattform Ihrer Wahl und kommen Sie zur Visite, bitte.
Das war eine Produktion von MedMedia. MedMedia.